Hallo, willkommen zu einer neuen Sendung Was mit Rock und Vinyl. Eine interessante, bisher noch nie dagewesene Konstellation hat sich hier im Studio ergeben. Raul und ich führen alleine durch die Sendung.
Ach nee, tatsächlich. Ja, hallo, das stimmt, das hallo, ist ganz Paul. Neu. Ja.
Hallo, ja, Jim. Ja, hallo. Ja, aber ich glaube, wir stemmen das heute.
Ja.
Und wir haben eine ganz zarte, nette Sendung vorbereitet, um genau zu sein. Ich habe sie vorbereitet und wollte
du jetzt, und zart und nett, wie soll denn das funktionieren?
Ich wollte dem Raul einfach auch mal einen Gefallen tun.
Aha, okay.
Und möchte mich an die sanftere Seite des Indie-Rocks wagen, ob das jetzt immer unter Rock gefeilt werden kann, sei mal sehr dahingestellt. Aber es ist letztlich ein weiteres Kapitel von Musik unterm Radar, aber die es sich sehr lohnt anzuhören, wie ich finde, und vielleicht ja auch der eine oder die eine andere. Und vielleicht auch du, Raul.
Ja, ich bin gespannt.
So, ja. Also ist ja, wie gesagt, wir haben ja das Thema gehabt, Musik ist ein weites Feld, Rockmusik ist ein weites Feld, alle Musikrichtungen.
Soulmusik ist ein weites Feld.
Ja, ein sehr weites Feld. Und alle Musikrichtungen sind ja so weit ausgeästelt. Ich habe mich jetzt gefragt, was mache ich heute? Es gab verschiedene Dinge, die ich auch noch bringe. Soundcollagen wird mal ein Thema sein, was ich demnächst anbiete. Auch das Thema Soulmusik kann man noch vielfältig bespielen. Raul und Stefan und Hank, die wir hier unsere Protagonisten hier herzlich grüßen. Die haben natürlich auch immer tolle Ideen. Also wie gesagt, die sanftere Seite des Indie-Rocks will ich jetzt hier mal adressieren. Und ich fange an mit einem Stück, wo ich ja eigentlich gar nicht so richtig in der Szene war je. Das ist ein Stück, was aus dem Bereich des, ja, das ist, kann ich noch nicht mehr genau sagen, New Romantic, Gothic, Dream Pop, ich weiß gar nicht, wie ich es bezeichnen soll. Es ist eine fantastische Gruppe aus Großbritannien. Jesus Couldn't Drum heißen sie. Und die haben in ihrer allerersten Veröffentlichung 1984, das war eine Maxi-Single, und mit dem ersten Stück dort, Even Roses Have Thorns, eine, ja, wie soll man sagen, Hommage vielleicht an Depeche Mode, an frühe Depeche Mode gebracht. Depeche Mode hat ja mit ihrer ersten Platte mich damals total begeistert. Es war noch die Phase, wo ich selber vor dem Radio mit einem Radiorekorder hing und dann Kassetten aufgenommen habe mit Stücken, die dann von den Moderatoren dann oft zerlabert wurden. Das Stück Photographic hat mich immer extrem begeistert. Auf ihrer ersten Platte, immerhin ja von 1981, und dann gab es 82 Sachen wie B-Movie, Nowhere Girl, sehr poppig dann auch, oder dann die üblichen Verdächtigen wie Sarge, Ultravox, Human League. Oder es gab eben auch viele Vertreter der Darkwave oder Minimal Wave Szene. Da gibt es auch heute, haben wir auch hier in der Sendung schon gehört, mit zum Beispiel dem deutschen Vertreter THX 1981, tolle Sachen, die so ein bisschen kraftwerkorientiert arbeiten, aber auch sehr, sehr viele skurrile eigene Ideen haben. Oder das M, eine tolle Produktion über jemanden, der auch spannende Musik macht, werde ich sicherlich auch mal vorstellen. Also hier kommt jetzt ein Stück, wo ich mich immer frage, bin ich das, der das wirklich gut findet? Aber ja, ich bin es. Und wir hören mal rein und dann reden wir ein bisschen.
Ja, drüber. Ich bin gespannt. Okay, Jesus Couldn't Drum. I'm not afraid to die.
jetzt bist du gefordert.
Ja. Jesus Couldn't Drum kenne ich nicht. Ich weiß nicht, ob ihnen eine große Karriere beschieden war dann danach. Ganz klar aus der Independent-Ecke. Den Hinweis, Anspielung auf Depeche Mode kann ich sogar auch verstehen. In gewisser Weise sehr, ich weiß nicht, was sie sonst gemacht haben, aber sehr melodiös. Insofern, um dein Thema zu eröffnen, glaube ich, der perfekte Titel dafür. Es scheint mir etwas abenteuerlich produziert zu sein, um mal so vorsichtig auszudrücken. Aber ich bin mal gespannt, wohin die Reise noch weitergeht. Was ist denn aus Jesus Couldn't Drum eigentlich geworden? Dann, also weißt du das?
Die haben einige Platten veröffentlicht. Die haben aber ein bisschen changiert auch zwischen Gitarren und Synthies oder nur Synthies. Das ist hier eigentlich ein eher ungewöhnliches Stück für sie. Die B-Seite war dann auch nochmal ein langes Stück. Du hast völlig recht, das geht ein bisschen in diese Home-Synthie-Ecke, wo du im Wohnzimmer da deine Sounds zusammenschraubst und darauf eine schöne Melodie legst, was, wie ich finde, hier super gelungen ist. Und wie gesagt, du kannst es gar nicht so richtig verorten, hat ein bisschen Gothic-Touch, hat ein bisschen Romantic-Touch, ist alles drinne. Die Gruppe selber, wenn du auf das Cover-Art von denen siehst, die sind schon sehr skurril und sehr lustig. Das kann man auf der Erstveröffentlichung jetzt nicht erkennen, aber später die Plattencover, die haben alle einen völlig krassen, skurrilen britischen Witz und reiht sich eigentlich in eine ja, große Gruppe an Bands aus England vor allen Dingen, wo auch übrigens John Peel extremer Fan war, also so Gruppen wie Yeah Yeah No und viele andere mehr, bis hin zu zum Label von Alan Jenkins, Cordelia Records und seinen aber tausenden Veröffentlichungen, hätte ich beinahe gesagt, der heute immer noch tolle Surfmusik produziert, spiele ich bestimmt auch mal was von. Und könnte ergänzt werden durch eine sehr, sehr breite Truppe an Schrammel-Bands, die so Jangle-Pop gemacht haben, mit sehr gitarrenlastig, zum Teil auch ein bisschen hochproduziert. Zara Records zum Beispiel ist da ein gutes Beispiel. Field Mice sind so Gruppen, die da eine Rolle spielen, die jetzt inzwischen auch sehr viele Platten werden da inzwischen wieder veröffentlicht, sind zum Teil auch teuer geworden, wie auch immer. Aber hier sind wir ja in der Elektro-Ecke, wird auch das elektronischste Stück sein, was ich heute spiele. Und habe ich mal als auch vom Alter her von 84 als Einstieg jetzt hier gewählt. Und also wie gesagt, diesen Depeche Mode-Vergleich, den finde ich auch nach wie vor noch zutreffend. Ich wechsle aber jetzt vom englischen Nerd-Faktor zu einer amerikanischen Band, eigentlich aus New York. Das Album, was ich jetzt, wo das Lied jetzt entlehnt wird, was ich vorstellen möchte, ist aber in Kalifornien aufgenommen worden. Die Gruppe heißt Boy Toy. Es ist immer auch von irgendeinem männlichen Gitarristen die Rede. Immer wenn ich die Bilder von Boy Toy sehe, sehe ich da nur Frauen. Drei inzwischen, um genau zu sein. Es waren wohl mal vier Bandmitglieder. Das Lied nennt sich Cold Love, ist von der LP Nightleaf von 2018 auf ihrem eigenen Label, glaube ich, Paper Cup Music, ist auch in wunderschönen Vinyl-Editionen, Splatter Vinyl oder sonstige Farben rausgekommen. Und wir hören mal rein und unterhalten uns dann ein bisschen drüber.
Teach me, babe, with fire and haste. How do
Was hast du gehört?
Sehr viel Schönes habe ich gehört. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich mag ja diese Frauenstimmen oder vielleicht sogar etwas mädchenhaften Stimmen, die ja durchaus auch im Französischen jetzt über Jane Birkin ja auch ja. bestimmte Berühmtheiten erlangt hat. Diese Art von Gesang gefällt mir immer sehr gut. Es gibt ein paar Bands, die mir außerordentlich gefallen, die so Musik oder auch so einen Gesang haben, wie zum Beispiel die im Moment auch sehr hochgelobten Boy Genius, die ich gesangs. Ich sehe ganz locker Parallelen dazu. Gefällt mir sehr gut. Boy Toy kannte ich nicht, kenne ich nicht. Auch sehr melodiös. Aber auf jeden Fall, wie soll ich sagen, das ist so mein Beuteschema. Ja, gefällt mir gut. Kann ich was sehr viel mit anfangen. Aus welchem Jahr ist das?
Das ist von 2018. Also das ist eine Gruppe, die im Wesentlichen bestimmt wird von Sarah Untracht-Ogner, also Untracht-Ogner. Also
da ist irgendwas. Stell dir vor, du wirst mit so einem Namen geboren.
Ja, das ist, wenn du so einen, vor allen Dingen Untracht als deutschen Namen mit dir rumschleppst und dann noch einen Bindestrich dann dazu.
Das auch noch, kann doch nicht sein, dass es eine Deutsche ist.
Nee, also die Vorfahren wohl, aber das ist auf jeden Fall eine New Yorkerin, die spielt Gitarre und singt. Und die anderen Damen singen auch. Gibt's Chase Noel an den Drums, Lena Simon, die übrigens auch bei der sehr schönen Gruppe La Luz spielt. Er spielt Bass. Und hier ist noch angegeben Glenn Michael van Dyke, auch Vocals und Gitarre. Aber das ist mir jetzt wirklich ein bisschen ein Rätsel, weil ich den auf keinem einzigen Foto gesehen habe. Aber gut, geschenkt. Sie haben Veröffentlichungen seit 2014. Und soweit ich informiert bin, gibt es sie auch noch. Und das ist für mich wieder so ein klassisches Beispiel, dass die Indie-Szene so weit gestreut ist, dass du dann auch solche Perlen, die mich auch ein Stück weit an Velvet Underground eigentlich erinnert haben.
Mit Nico noch?
Nee, ohne Nico jetzt, eher dann mit Mo Tucker, aber, aber so von der tragenden Songstruktur, auch diesen leicht psychedelischen Fluss, den die da in dem Stück haben, dass mich das durchaus spannend ergreift. Und die haben aber auch andere Songs, die auch durchaus zupackender sind. Und wollte ich hier auf jeden Fall vorgestellt haben.
Ja, wunderbar. Das zeigt ja auch wieder, dass die Indie-Rock-Szene, die wir ja auch sehr gerne in unserem Podcast hier pushen, sehr breit gefächert ist und eben auch nicht nur aus Pixies und Co. besteht, sondern eben auch sehr melodiös und sehr spannungsgeladen. Es ist alles andere als leichter Pop. Ne? Wenn du mit Indie-Musik um die Ecke kommst, kann immer alles drin sein.
Das genau. Finde ich so toll an dieser Musik. Oft sind das dann ja auch selbst produzierte Platten. Wie gesagt, mit großen Vertrieben ist da oft gar nichts. Und trotzdem, also auch über so ein Portal wie Bandcamp, sie selbstverständlich findet man
was
auch
ist das?
Dort.
Bandcamp?
Naja, also seitdem es Bandcamp gibt, stellen ja viele Gruppen dann ihre Musik dort ein und hoffen auch Plattenverkäufe darüber dann abzuwickeln und. Boy Toy hat sehr schöne Platten gemacht und sind über ihre Bandcamp-Page erreichbar und da könnte man sich auch ein paar andere Stücke anhören. Das gilt im Prinzip fast für alle Gruppen, die ich hier noch auf der Liste habe, also nicht für, naja gut, ich will es noch nicht mal ausschließen, dass es irgendwo eine Page, ich glaube jetzt in dem Fall aber nicht Bandcamp von Jesus, von Jesus Couldn't Drum gibt, aber von Boy Toy gibt es das jedenfalls und auch von der nachfolgenden Gruppe, auch eine Band aus den USA, wenn ich richtig informiert bin, wieder LA Band, West Coast Sound, also eben war es ja New York, aber nur in LA aufgenommen, jetzt sind wir aber an der Westküste angelangt. Die Triptides mit einem Stück, Raul, was ich irgendwann mal im Auto gespielt habe, als du mal mit mir mitgefahren bist und du fandest es gut und dann dachte ich, okay, ich nehme es in die Sendung. Es gibt von den 10 LPs inzwischen, niemand kennt zwar die Triptides, aber man sollte sie kennen, die eine sehr interessante Spielart so zwischen Psychedelic und fast leichten Surf-Anklängen manchmal bringen. Ich spiele ein Stück von ihrer LP Azur, oder ich weiß gar nicht, wie man es auf Englisch ausspricht, 2015 erschienen auf dem wunderschönen französischen Label Requiem Pour un Twister, also Requiem für einen Twister, suchst dir aus, wie du es aussprichst. Der Stefan darf uns da mal nochmal reinen Wein einschenken. Und das Lied heißt Dark Side. Wir hören mal rein. Living on the dark side.
Wie Butter.
Ja, das freut mich da.
Also toll. Sehr schön, auch diesen Surf-Sound.
Ja,
sehr entspannt.
Psych-Surf, würde man es fast nennen können.
Sowas gibt es, ja.
Ich kreiere das gerade. Ja. Also ich finde schon, dass, wenn man ihre Platten anhört, die letzten beiden sind, da gab es eine Mini-LP und eine ganz neue LP gerade erschienen, die zwischen klarem Pop und Psychedelic dann irgendwie abwechselt. Aber grundsätzlich haben sie immer einen sehr harten Psychedelic-Touch gehabt. Und Macher und Hauptkopf hinter dieser ganzen Geschichte ist Glenn Brickman, der eigentlich aus Atlanta stammt, aber wie so viele Musiker sich offensichtlich in Kalifornien da seine Heimat gesucht hat.
Kann ich verstehen, ja.
Der spielt Gitarre, Keyboard und singt und hat auch eine schöne Platte gemacht mit einer Sängerin. Winter heißt die. Die Platte heißt Estrada Magica von 2018, auch durchaus zu empfehlen. Er hat früher in der Psych-Band Frankie and the Witchfingers gespielt, die auch diverse Platten gemacht haben, auch heute immer noch, ohne ihn dann offensichtlich weiter Platten machen. Und wie gesagt, ein weiteres Beispiel für eine sehr perlende Musik aus dem Indie-Bereich, die irgendwie komischerweise nie im Radio zu hören ist oder in irgendwelchen Plattenläden rumsteht, jedenfalls selten, außer er ist wirklich gut sortiert. Und ich meine, nicht jede Gruppe hat bisher 10 LPs rausgebracht.
Ja, Wahnsinn. Ja. Und die gibt es noch, ja?
Die gibt es noch. Mhm. Und wie gesagt, gerade neue Platte am Start, auch diverse Singles noch dazu. Ich möchte sie allen Hörerinnen und Hörern natürlich dringend ans Herz legen.
Ja. Wir können ja in Zukunft gendern. Wir sagen nicht mehr Hörerinnen und Hörer, sondern wir sagen Hörende.
Alle Hörende, ja. Könnte man sagen. Ob ich daran denken werde, das weiß ich noch nicht. Aber für mich klarer Aufruf, bitte Triptides-Platten kaufen.
Sehr gut, ja.
Gut.
Wird bestimmt gemacht.
Naja, also auch Sie haben eine Bandcamp-Page, oder über mehrere Bandcamp-Pages müsste man Ihre Musik zusammensuchen, aber über Discogs kann man sich ja mal ein Bild verschaffen, welche Veröffentlichungen von Ihnen rausgekommen sind, und dann kann man ja mal ins Netz gehen und mal suchen und vielleicht auch finden. Das französische Album, also das Label, von dem ich geredet habe, macht auch wunderschöne Veröffentlichungen mit tollen Farben. Wer darauf abfährt, allein diese Azur-LP, die ist allerschwerstens zu empfehlen. Ja, wir wechseln weiter, auch wieder in den USA, zu einem Künstler, den ich auch selber noch gar nicht so lange kenne, der bisher aber auch schon 3 Alben und 6 Singles rausgebracht hat. Sam Evian, also Evian geschrieben, eigentlich Sam Owens, kommt aus Brooklyn, New York und macht Musik, die ja einerseits auch so ein bisschen Nostalgie und intime Situationen bedient, und diese Klangkreationen werden dann sehr schwelgerisch umgesetzt, sage ich jetzt mal. Er ist auch als Plattenproduzent beziehungsweise auch als Tontechniker aktiv und hat zum Beispiel sich auch der Veröffentlichung seiner Lebensgefährtin angenommen, Cassandra Jenkins, Hannah Cohen. Und er hat selber aber Gruppen wie Big Thief oder auch Künstler wie Cassandra Jenkins oder Cass McCombs, der auch sehr, sehr coole Platten gemacht hat, produziert. Und die Solo-LP von seiner Frau, nenne ich sie jetzt mal Hannah Cohen, Welcome Home, ist auch ja durchaus anhörbar. Er hat auch einen ziemlichen Psychedelic-Touch, das, was ich ja immer schön finde, ist sehr träumerisch. Es geht um Gitarre und Keyboards und wir hören rein in einen Song von 2021 von seiner Platte Time to Melt, und das Ding heißt Freezy Pops.
Cellar door.
jetzt wo die schönen Geigen kommen, müssen wir leider raus.
Ja, leider. Aber wer will nicht an der kalifornischen Küste rumcruisen mit dieser Musik im
ja,
Auto, wenn nicht gerade ja. der Wald brennt?
Ja. Oder Erdbeben ist. Ja.
Oder so.
Ja, schön. Sehr, sehr schön. Da passt ja alles. Das ist ja fast schon so perfekt wie Steely Dan.
Ja, also.
Und der Bass.
Das ist alles ja. nicht im großen Studio jetzt gemacht. Ja. Also, ich meine, der wird da schon sein vernünftiges Studio haben, aber wir reden jetzt hier von keinen Mainstream-Scheiben.
Ja.
Ich weiß nicht, wie der Auto-tuned, das ist mir auch völlig wurscht. Das, was er zusammenstellt, ist unglaublich perlender, flockiger, ja, souliger Pop.
Eben, das wäre jetzt meine nächste Frage. Ich hätte das jetzt nicht zwingend unter Indie sortiert.
Also, das ist, die Platte ist veröffentlicht auf Fat Possum. Ich glaube, andere woanders. Er hat ja, wie gesagt, auch schon drei und die nächste ist höchstwahrscheinlich im Anflug. Da gibt es schon ein Ankündigungsstück für. Wieder ein Beispiel. Also, wie gesagt, Musik unterm Radar muss auch mal hervorgeholt werden. Und das sind alles Produktionen, die es verdienen, dass man
ja.
sie bekannter macht. Und es gibt natürlich einige, also die sind jetzt auch nicht völlig unbekannt, diese Sachen, die ich hier vorstelle, aber sie haben auf keinen Fall die Popularität, die sie verdient hätten. Und solche Sachen, der hat ganz viele dieser Stücke auf seinen Platten, die perlen wunderbar, unlangweilig vor sich hin. Also wer jetzt wirklich entspannte Musik sucht, ich habe ja vorhin ein bisschen gesagt, träumerisch, schwelgerisch, ein bisschen fast Nostalgie befördernd, wer auf sowas steht. Und meinetwegen kann man auch die Nostalgie weglassen, sich einfach nur in den Sound verlieren. Das ist schon aus meiner Sicht sehr gut gelungen und ist ein weiterer Punkt unter meinen sanfteren Indie-Sachen.
Ja, sehr
schön. Ob das jetzt noch Rock
ja.
ist,
ja,
das können wir jetzt.
Das können wir heute hier nicht klären, ja.
Wollen wir auch gar nicht, aber sanft ist es auf jeden Fall. Sehr und das schön. Braucht man ja auch mal, ne?
Ja, auf jeden Fall, ja. Ja, man kann nicht immer nur Screaming Jay Hawkins hören.
Ja, aber der ist ja noch, das ist ja immer noch, ja, wie soll man sagen, kann man gut hören, finde ich.
Ja.
So, Musik, die mir dazu einfällt, die auch ähnlich ist, ist zum Beispiel Vinyl Williams, der auch schon diverse Platten rausgebracht hat. Fällt dir irgendwas ein aus der Lameng, wo du sagen würdest, boah, das ist so eine entspannte, vielleicht gar nicht so bekannte Musik, die ich jetzt hier nochmal einbringen möchte? Fällt dir irgendwas ein? Also ich habe jetzt auch nicht unbegrenzt diese entspannten Sachen dann sofort
griffbereit. Ja, das passt nicht ganz, aber das ist das Beste, was mir im Moment einfällt. Es gibt einen Sampler, der nennt sich Too Slow to Disco,
ja.
der den ganzen Yard-Rock und Soft-Rock der späten 70er,
oh ja.
der frühen 80er zusammenfasst. Da gibt es, glaube ich, mittlerweile 4 Volumes von. Da sind viele bekannte Sachen drauf, wie die Doobie Brothers und so, aber auch eher unbekannte One-Hit-Wonders drauf. Und das könnte ich mir dazu vorstellen. Und dann fällt mir auch gerade noch ein, dass es von uns auch eine neue Playlist gibt, die heißt, glaube ich, Masters of Yard Rock and Soft Rock. Und da habe ich alles reingehauen, was im weitesten Sinne damit zu tun hat. Steely Dan und Co. kann man sich, wenn man uns folgt auf Spotify, wird man diese Liste finden. Und die, glaube ich, würde auch ganz gut dazu passen.
Ja, klasse. Mhm. Mir fällt gerade ein Label nicht ein, das kann ich, wie ich ja immer sage, nachreichen, wann auch immer. Es gibt Labels, die auch wirklich extrem vergessene Sachen aus diesen Musikfeldern, die du gerade geschildert hast, völlig unbekannte Sachen, aber auf Compilations auch rausgebracht. Gibt es ein Label, die ganz zwei super tolle Compilations gemacht haben, fällt mir gerade nicht ein. Da gibt es auch da wieder irgendwelche Verrückten, die ganzen Sachen zusammenstellen mit ganz tollen Wiederveröffentlichungen als Doppel-LP in dem Fall, irgendwelche. Ja, so zwischen leichten Country-Anklängen, irgendwelchem ja, 70er-Rock und ja, aber doch irgendwie groovy. Ja, das ist das Entscheidende. Es muss irgendeinen Groove haben.
Ja.
Gibt ja auch so Compilations wie zum Beispiel Country-Funk und ähnliches. Gibt's
ja.
alles, wo dann Tony Joe White und andere Künstler sehr federnde, leicht country-eske, aber oft sehr blues angehauchte Sachen einfach da zum Besten geben. Wirklich sehr, sehr gut anhörbar. Und das, was mir jetzt an Sam Evian oder Evian super gefällt, ist, dass das einen fast ehrhaften, federnden Groove hat. Auch sehr soulig einfach.
Ja.
Und Das führt mich zu einer letzten Entdeckung der letzten Zeit.
Ja, du hast ein breites Lächeln auf dem Gesicht.
Und das ist auch wieder eine Band aus den USA, aus Portland diesmal, Oregon also. Die Gruppe heißt Ghost Ease. Da glaube ich jetzt nicht, dass sie so unfassbar bekannt sind, auch wenn das Stück selber von 2022 ist. Und da Angel heißt, die haben auf ihren Platten sonst auch durchaus ein bisschen ruppigere Gitarren mal am Start, aber ich habe mir jetzt einen sehr, sehr schönen Ohrwurm ausgesucht von einer Platte, wo ich gleich noch mehr zu erzähle. Angel von 2022 von den Ghost Ease. Szene lebt.
Ich musste teilweise herzhaft lachen. Also was der Gitarrist sich da auf der Gitarre erlaubt, ist schon sehr witzig. Und dann der Background-Gesang, die dann ganz zum Schluss noch gekommen sind, die dann sich auch schön hingebungsvoll äußern. Sehr witzig, sehr gut, sehr entspannend. Ich bin immer mit dir noch auf der Yacht und wir cruisen vor der kalifornischen Küste.
So ist es.
Ja.
Es handelt sich um ein Frauentrio hier.
Ah.
Und wie gesagt, das Lied ist vom letzten Jahr. Für mich ein totaler Ohrwurm. Würde sich lohnen, auf der wie immer vorhandenen Bandcamp-Page sich mal den kompletten Track anzuhören. Angel heißt er, wie gesagt, von der LP Psych Lifeline. Ist eine selbst-released Album, kann man aber über die bestellen. Ist auch im schönen farbigen Vinyl wieder erhältlich. Okay, muss man halt den Nachteil des US-Imports sozusagen in Kauf nehmen, wenn man das da bestellt. Mm. Aber es lohnt sich und der Gitarrist ist eine Gitarristin, auch gleichzeitig die Sängerin. Das ist Jem Marie. Und ich finde, also später kommt noch ein relativ gutes Gitarrensolo, die können's. Es ist auch für so eine Mini-Produktion ist das erstaunlich gut gemacht, sehr witzig auch gemacht, mit bestimmten Licks, auch so einem Synthi-Lick noch da drin. Sehr, sehr schönes, ohrwurmartiges Stück, was mich sofort, als ich das erste Mal gehört habe, und das ist noch nicht so lange her, wirklich direkt gepackt hat. Und Moody Garagen-Rock-Trio, sagt man da so, auf den Homepages. Und auch da ist wieder für mich ein schöner Psychedelic Touch drin. Also es hat so eine durchaus getragene, etwas vernebelte Note, aber es ist insgesamt ein wunderschöner Song. Und seit 2010 sind die aktiv mit etwas veränderten personellen Bestückungen der Band. Aber jetzt sind sie ein Trio. Es gibt neben Jem Marie, die auch die Songs schreibt, Nzai Matingu an den Drums und Lauren Vidal am Bass. Und auch diese schöne Gesangsstimme finde ich absolut erwähnenswert. Und das gesamte Zusammenspiel, also meine letzte Empfehlung für
heute. Ja, toll, ganz toll. Ein toller Rausschmeißer.
Ja, aber ich glaube, du hast noch was.
Ich habe noch eine Kleinigkeit, genau. Ich habe noch eine Kleinigkeit. Da kommt sie um die Ecke. Eine kleine Auffälligkeit der Woche. Ja, und zwar anknüpfend an eine Folge, die ich vor einiger Zeit gemacht habe. Da ging es nämlich um John Peel. Wer oder was war John Peel? Und ich habe erst nach Produktion dieser Sendung, ist vielleicht nicht besonders geschickt gewesen, aber ist halt so die Biografie von John Peel gelesen. Und das Dramatische an dieser Biografie ist, dass John Peel ist 2004 im Alter, glaube ich, von 65 Jahren gestorben an einem Herzinfarkt in Peru. Ganz überraschend. Und zu dem Zeitpunkt hatte er schon die ersten Kapitel seiner Autobiografie geschrieben. Hätte es eigentlich sehr viel früher anfangen können, aber er kannte sich mit dem PC nicht aus und seine Kinder wollten ihm helfen. Da hat er gesagt, ich krieg das alleine hin. Deswegen hat sich das Ganze tatsächlich um sogar Jahre verzögert, mit der traurigen Konsequenz, dass er seine Biografie, Autobiografie, nicht fertigstellen konnte und relativ früh da schon dann Cliffhanger passiert. Und was ist passiert? Seine Frau hat gesagt, dann schreibe ich das Buch zu Ende. Und die hat dann zusammen mit ihren Kindern, die hatten zusammen vier Kinder, haben die sich offensichtlich hingesetzt und von seinen Notizen und wie auch immer aus ihren eigenen Erinnerungen dieses Buch zu Ende geschrieben. Es ist zwar dann nicht ganz so witzig und originell wie die ersten paar hundert Seiten, aber es ist etwas fokussierter. Es verliert sich nicht so. Und da der John Peel ja, für alle, die nicht wissen, wer es war, die könnten gerne in diese Sendung reinhören, doch auch, ich denke auch für uns beide, ne, ein sehr wichtiger, prägender DJ war.
Also für mich in den 80ern. Eher im Nachgang, weil ich seine Sendung nicht gehört habe. Ich bin eher über seine Aufnahmen und, ja, wenn man so will, unterstützenden Aufnahmen, die er mal mit den Gruppen unter diesen
Sessions
gemacht hat.
Ganz recht.
Ja. Da bin ich reingerutscht. Und nochmal der Hinweis auf den schönen Track, den du von den Smith gespielt hast. Wie heißt nochmal das? Headful of Hollow, glaube ich. Ne? Ja. Das ist aus meiner Sicht, das ist ja nur eine Zusammenstellung von irgendwelchen Tracks der Anfangszeit, ist aber für mich in der Einspielung dort bei Peel, weil die endlich mal einen hörbaren Bass haben, die soundmäßig beste Entdeckung.
Ja, interessant, genau. Also könnt ihr alles nachhören in dieser John Peel-Folge. Was ich noch kurz erwähnen wollte, es gibt so zwei, drei Skurrilitäten aus seinem Leben, die wollte ich doch hier noch kurz darstellen. Das erste, das wirklich fast skurrilste ist, dass er zum Zeitpunkt, als Kennedy in Dallas erschossen worden ist, war er auch vor Ort, hat er gearbeitet und er war im gleichen Raum als der Lee Harvey wie Oswald, von dem Jack Ruby erschossen wurde, war er in dem gleichen Raum und hat dieses Attentat gesehen, weil er sich als BBC-Journalist ausgegeben hat. Und dann ist er überall reingekommen. Schon sehr skurril. Es gibt sogar ein Foto, wo man ihn erkennen kann als junger Mann. Das zweite...
Keine KI?
Nein. Und das zweite, was ich auch ganz skurril fand, war, dass Ende der 60er, als er mittlerweile schon ein großer Name war, kriegte er einen Anruf von Yoko Ono, die gefragt hat, ob er mit seiner Freundin, mit John und ihr zu Kaffee und Kuchen vorbeikommen will. Und weil John würde regelmäßig seine Sendung hören und wäre sehr angetan, er wollte sich mit ihm ein paar Sachen unterhalten. Und seine damals noch Frau war so großer Beatles-Fan, dass er ihr nicht getraut hat, das ihr mitzuteilen, wo die jetzt hingehen, weil dann wäre sie ohnmächtig geworden. Und dann sagte er dann, als dann Yoko Ono die Tür geöffnet hat und die dann stand, sagt er, das hätte man erleben müssen, wie was dann in seiner Frau vorgegangen ist. Aber ansonsten schreibt er über die Beatles eigentlich nicht sehr viel mehr, aber das ist eigentlich schon köstlich, finde ich. Und das Dritte, was auch sehr bezeichnend ist, Mark Bolan, T-Rex, über den haben wir, glaube ich, auch vor kurzem nochmal gesprochen, war einer seiner engsten Freunde. Oh. Er war sogar so eng, dass er vor dem Start seiner riesengroßen Karriere mit seiner Freundin regelmäßig dort gewohnt hat. Die hatten fast eine Vierer-WG. Der hat mit der Ehefrau von John Peel und John Peel selbst bei dem zu Hause 68, 69, 70. Und John Peel hat immer gesagt, der Typ ist toll, er hat immer ihn unterstützt und versucht, seine Karriere zu pushen. Und als es dann mit dem Mark Bolan so richtig aufwärts ging, hatte sich John Peel, der war mittlerweile natürlich wieder ausgezogen, der Mark Bolan, erlaubt, eine aktuell, ich glaube sogar Get It On, auf BBC One in seiner Sendung zu kritisieren, sagt, die neue Single sei ja nicht so gut. Und der Mark Bolan war offensichtlich so angepisst, dass er den Kontakt abgebrochen hat. Die haben seitdem keinen Kontakt mehr gehabt und sich nur irgendwo auf einer Party nochmal ganz kurz getroffen. Und der John Peel meinte daraufhin, das sei einer der größten Enttäuschungen in seinem Leben gewesen. Und seitdem hätte er versucht, den Stars, den vermeintlich nicht zu engen Kontakt aufrecht zu halten. Es gibt ein paar Ausnahmen. Captain Beefheart übrigens war ein enger Freund, die haben regelmäßig Telefonsessions geführt, aber ansonsten sagte er, das hätte ihn so enttäuscht, das Verhalten von Mike Bolan, dass er das nicht nochmal haben wollte.
Wow, alles verrückt, mir, ne? Mir unbekannt.
Ja, ja, das wollte ich erzählt haben. Das war meine Auffälligkeit der Woche.
Ja, prima. Ja, damit sind wir durch, würde ich sagen.
Ja.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, es war wieder ein paar Anregungen dabei. Und
auf jeden Fall, ja.
Ja, wir verabschieden uns und wünschen eine gute Woche.
Ja.
Also.
Bis dann.
Tschüss.
Ciao.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.